Und wenn wir das so singen hier miteinander, ist es genau das, was wir alle wollen. Seligstes Wissen, also Glaubensgewissheit haben, sicher sein, köstlichen Frieden wollen wir haben, göttliche Leitung wollen wir haben, genau das ist es, was wir haben wollen. Ewiges Heil, völlige Sühnung, dafür haben wir Abendmahl gefeiert, genau das wollen wir. Wer ist größer als der Heiland? Schutz in Gefahr haben wir gesungen. Sieg über Sünde wollen wir haben. Also der ganze Blumenstrauß all der Segnungen Gottes. Aber so ist das nicht so einfach. Denn wie eine Medaille zwei Seiten hat und wie die Erde zwei Seiten hat, die eine ist zwar mal hell beschienen und die andere ist gerade finster, so ist es auch mit dem Glaubensleben. Es hat zwei Seiten. Und über diese Seite reden wir gerne. Und wir freuen uns darüber. Und das ist auch gut so. Aber die andere ist eben genauso da. Und das ist Leiden, Prüfungen und Widerspruch. Spurgeon hat mal gesagt, die kräftigsten Bäume stehen irgendwo auf freiem Feld, sie haben die kräftigsten Wurzeln und stehen unverrückbar da. Und sie stehen nicht im Wald. Damit sind wir dann auch schon bei dem, der der Ursprung unseres Glaubens ist, auf den wir schauen wollen, von dem wir lernen wollen. Und ich fange an mit Lukas 2, 34. Da war Jesus mal gerade eben erst geboren, Lukas 2, 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Na, was für gute Aussichten. Wie sehr mögen wir das, wenn uns widersprochen wird. Ich kann es auch in meinem Leben sehen, überlege ich mir dreimal, ob ich was sage oder ob ich nichts sage. Jesus, dem Zeichen, dem widersprochen wurde. Und wie das dann ganz praktisch aussah, können wir dann mal nachlesen in Matthäus 15. Matthäus 15, 12. Da traten seine Jünger zu ihm und fragten, weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie das hörten? Da traten seine Jünger zu ihm und fragten, weißt du auch, dass die Pharisäer Anstoß nahmen an dem Wort, als sie es hörten? Also Jesus, du scheinst das hier nicht so ganz mitbekommen zu haben, aber was du da gerade gesagt hast, das hat denen überhaupt nicht gefallen. Nur, dass du es jetzt weißt. Aber, was haben wir gelesen? Jesus ist zu einem Zeichen gesetzt, dem widersprochen wird. Eine sehr schöne Abhandlung darüber finden wir auch im Hebräerbrief. Und zwar Hebräer 12. Ich lese erst den Vers 3. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Es gibt auch so ein Lied, Mut muss man bei Jesus haben, Menschenfurcht führt zum Verzicht. Widerspruch. So viel Widerspruch. Ich lese jetzt nochmal den gesamten Abschnitt von 1 bis 14 aus Hebräer 12. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Vater, den der Sohn nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie dennoch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werdet. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne den niemand den Herrn sehen wird. Also, es geht hier um die Wolke von Zeugen. Da werden die Glaubenshelden des Alten Testamentes hier vorab genannt, die eben genau das, worüber dieser Abschnitt jetzt hier geht, erlitten haben, erduldet haben. Abraham, der in ein Land ausgezogen ist und wusste nicht, wo er hinkommt. Das erinnert mich ein bisschen an gestern Abend, als Francis und Alfred gesagt haben, dass sie sich jetzt auch eine Ausweiskarte holen und jetzt hier bleiben als Flüchtlinge. Das war natürlich nur als Witz gemeint. Aber es ist natürlich so, jetzt in den Kampf zurückzugehen, jetzt in den Widerstand zurückzugehen, nach Ägypten zurückzugehen, ich glaube, keiner von uns möchte freiwillig mit den beiden tauschen. Oder möchte jemand den Flieger nehmen heute Nachmittag um 15 Uhr? Und genau das ist es. Wir möchten natürlich viel lieber ein bequemes Leben haben, ein ruhiges Leben haben, ein komfortables Leben haben, sicher in unsere Rente gehen. Ja, das steckt auch ganz tief in uns und das ist auch zu einem gewissen Maß sicherlich berechtigt. Aber es macht uns matt und es macht uns müde und es macht uns lau. Ja, was nennt hier der Schreiber des Hebräerbriefes zu Anfang? Ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Damit geht's los. Immer wieder umstrickt uns die Sünde, wo wir drüber nachdenken, na, machen wir das jetzt doch oder machen wir das jetzt nicht? Oder lassen wir es besser gleich sein? Es ist nicht die große Sünde, die uns plötzlich in den Schoß fällt, wo wir nicht wissen, wie wir da hingekommen sind. Aber ständig diese kleinen Dinge, die uns ständig umgeben. Und jeder hat seine Mühe damit, seine Anfechtung damit, wo er sagt, nein, das möchte ich nicht, das mache ich nicht. Mit den Leuten gebe ich mich nicht ab, schlechter Einfluss für mich und so weiter und so weiter. Denn es ist uns ein Glaubenslauf vorhergesagt und dieser muss in Geduld gelaufen werden. Ja? Die Länge des Weges trägt die Last, hat mal ein bekannter Bremer Prediger gesagt. Die Länge des Weges trägt die Last. Und das auch im Glaubensleben so. Ja, kurz begeistert zu sein und dann wieder den Weg mit dieser Welt zu gehen, ist nicht das, was Jesus gesucht hat. Es gab es auch schon zu Paulus Zeit, Demas hat mich verlassen, die Welt lieb gewonnen. Nichts Neues, kein Problem. Aber das ist nicht das, was Jesus sucht. Jesus sucht dich und mich als Nachfolger. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus. Immer wieder zu Jesus aufblicken, nicht auf unsere Schwachheit blicken, nicht auf unser Unvermögen gucken. Geht's mir so oft, musste ich heute Morgen erstmal einen kräftigen Schluck kaltes Wasser in den Mund nehmen, bis mein Groll verflogen war. So hat Spurgeon empfohlen. Und es hilft wirklich. Und es dann runterzuschlucken, wenn es wieder gut ist. Nein, wir wollen anders leben, wir wollen anders sein, wir wollen mit Jesus gehen, wir wollen Jesus nachfolgen und zu ihm wollen wir aufsehen. Denn auch jetzt kommt das, er hätte auch eine Menge Freude haben können auf Erden. Ja, er, dem alle Möglichkeiten offen waren, das ist ja auch so schön bei der Versuchungsgeschichte, sehen wir das ja auch sehr schön, was der Teufel ihm da anbietet. Gut, ob der Teufel das nun hätte machen dürfen oder ob das nun der Lügner ist von Anfang an, lassen wir einfach mal so dahingestellt. Tatsache ist, Jesus hätte auch ein anderes Leben leben können. Er hat sich freiwillig für uns in den Tod gegeben. Er ist freiwillig unser Sühneopfer geworden. Kommen wir nachher noch eben ganz kurz zum Garten Eden. Zum Garten Gethsemane. Ich hab's auch gemerkt. Also, Jesus hätte auch Freude haben können auf Erden, aber nein, er hat das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Ja? Und dann sagt Paulus, die Leiden dieser Zeit werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbar wird. Ja, und uns manchmal, jeder Tag wird uns manchmal schwer, wird uns zur Last, wo wir nicht wissen, wie wir es nun schaffen und wie wir es nun diesen Tag hinter uns bringen mit all den Aufgaben. Aber letztendlich, es ist gut durchzuhalten, auf Jesus zu blicken und das Ziel vor Augen zu haben. Und dann hat er, wie gesagt, auch, nachdem er das gemacht hatte, sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Und dort ist auch unser Platz. Und dort ist unser Ziel und dort ist auch unser Platz vorbereitet. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ja, dann kommt der Vers, den ich zu Anfang genannt hatte, dass wir an Jesus immer wieder denken sollen. Denkt an Jesus. Denkt an Jesus. Auch ihm wurde ständig widersprochen. Also es ist nichts Ungewöhnliches, wenn andere Leute anderer Meinung sind und das nicht hören wollen, was ihr zu sagen habt, was ich zu sagen habe. Und manchmal ist es gar nicht so schlimm. Ich hatte Anfang letzter Woche, musste ich den Firmenwagen zurückbringen. Auf dem Rückweg hatte ich dann mir ein Taxi kommen lassen. Und der war da auch so, ja, Moslem war er nicht wirklich, aber so halt so ein bisschen so diese Richtung. Hat so seinen Privat-Allah, zu dem er dann betet. Habe ihn dann gefragt, wie gesagt, ob er an Gott glaubt. Und dann waren wir gleich in einem wunderbaren Gespräch zusammen. Ich habe ihn dafür auch nicht kritisiert. Ich habe einfach nur gesagt, was ich glaube und wo meine Zuversicht liegt. Und er war halt immer so, dass er sagte, ja, Mohammed. Und ich fragte danach, ich hatte mal gelesen, die Moslems müssen einmal im Leben dann zur Kaaba hin. Ja, genau. Und so und so. Und kam so ins Gespräch. Aber er verteidigte eigentlich immer so, auch Mohammed und so. Habe ich gesagt, Mensch, ich habe doch gehört, der hat diese Aisha gehabt, ob die nur 6 oder 9 war, das wissen wir nicht. Aber so eine junge Frau gehabt, das ist doch ungewöhnlich. Nee, das sei alles nicht so und das sei alles nur Spekulation und das sei gar nicht so gewesen und so. Und hat ihn mehr so als Friedensbringer dieser Welt sozusagen mir offenbart. Habe das auch alles so stehen gelassen. Habe dann ja nur gesagt, ich habe das mal so gelesen und habe das mal so gehört. Was sagst du dazu? Und als ich dann ausstieg, machte er den Motor aus. Das ist natürlich schon mal sehr verdächtig, wenn ein Taxifahrer den Motor ausmacht, wenn man aussteigt und schon bezahlt hat. Und dann sagte er zu mir, er kennt eine syrische Familie, die sind ja schon seit 5 Jahren jetzt in Bremen. Das sind Christen. Und Christen, das ist ja 1000-mal besser als das, was Mohammed gelehrt hat. Und ich dachte, ich bin jetzt im falschen Film gerade. Gerade hat er noch so mehr oder weniger den Islam verteidigt. Und jetzt sagt er, dass eigentlich Christsein und diese Maßstäbe, die Gott hat, also die Bibel hat, das sieht auch bei diesen Leuten ganz besonders, ist ja was ganz Fantastisches und eigentlich das einzig Wahre und Richtige. Also ich war sehr überrascht, eben aber auch, es bedarf von mir auch zu Anfang erstmal so, ihn zu fragen, ob er an Gott glaubt. Das fiel mir auch nicht leicht. Ehrlich, am liebsten daneben setzen, nach Hause bringen lassen, aussteigen, fertig. Ja, also ich bin ja genauso wie ihr. Das ist ja nicht, dass das bei mir anders ist. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich, an Jesus zu gedenken, der genauso wie wir unter anderem auch sehr viel Widerspruch erfahren hat. Damit wir nicht matt werden und den Mut nicht sinken lassen und irgendwann denken, es hat sowieso keinen Zweck, es will sowieso keiner was von Gott hören. Erleben dann diese wunderbaren Tage hier, dass Menschen aus anderen Ländern gekommen sind, die sehr wohl noch das Evangelium hören wollen und wo man sogar Veränderungen sieht bei den Menschen. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem anderen Thema der Erziehung Gottes. Hier sagt dieser Schreiber, sagt jetzt hier, wenn ihr keinen von eurem Vater bekommen habt, dann seid ihr gar nicht Kinder, dann seid ihr gar nicht erzogen worden, in die Richtung hingezogen worden, ausgestoßen und nicht Kinder. Ja, müssen wir unsere Kinder mal fragen, ob die das gut fanden, wenn wir sie erzogen haben. Das kommt dann erst, wenn sie selber Kinder haben, dann gibt es den Segen auch dafür. Dann erfährt man dann, also nicht nur, man wird mit seinen Enkelkindern dafür belohnt, dass man seine eigenen Kinder nicht abgetrieben hat. Das ist natürlich die erste Belohnung natürlich mit den Enkelkindern. Aber eben auch, wenn die Kinder selber merken, wie wichtig Erziehung ist und wie wichtig Dinge sind, die die Eltern gemacht haben. Und das begreifen sie halt erst dann, wenn sie in derselben Situation stehen. Das ist hochinteressant. Ja. Also, der himmlische Vater erzieht uns aber zu unserem Besten. Also nicht nach dem Gutdünken, denn ich erziehe meine Kinder nach meinem Gutdünken, so wie mir es gerade gut dünkt. Ja, sicherlich mit guter Absicht, aber sicherlich mit vielen Fehlern. Aber Gott tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Ich hatte das schon, ich war mal bei einem Bruder, Dietmar Schmidt, in Hintereuthen da. Und er erzählte mir von einem, den man im Krankenhaus besucht hatte, auch ein Christ. Und der war also lag immer sehr schwer da nieder, hat immer sehr viele Krankheiten gehabt. Und mein Freund hat ihn dann gefragt, warum er glaubt, dass Gott ihm das alles so antut oder warum er Gott das alles zulässt. Und da hat er gesagt, weil Gott mich so liebt. Tja, wenn wir das doch viel öfter auch begreifen könnten, dass Gott uns erzieht, nicht um uns kaputt zu machen oder um uns fertig zu machen oder um uns etwas Böses anzutun, sondern um uns geistig stärker zu machen, damit wir auch kräftige Bäume werden, die auch mal einen Sturm aushalten, die auch mal ein Stück alleine stehen können. Gott möchte uns im Glauben weiterführen. Dann kommen wir wieder zu dem Lied zurück, denn wir können auch nur diese positiven Dinge letztendlich wirklich erkennen, wenn wir auch bereit sind, ja, Demütigung, Leid, Prüfung und Widerspruch auch auf uns zu nehmen. Ganz wichtig natürlich, jedes Mal, wenn wir erzogen würden, ist das nicht Freude, sondern Leid. Das ist so. Das wissen wir auch. Also wenn man seine Kinder erzieht, dann macht das keinen Spaß, dann haben wir keinen Spaß daran, wie irgendwelche Sadisten oder so, sondern es fällt uns auf jeden Fall nicht leicht. Und so ist mit Gott auch. Gott fand das nicht gut, wie Jesus leiden musste und wie Jesus auf dieser Erde hier behandelt worden ist. Das fand Gott überhaupt nicht gut und überhaupt nicht witzig. Und doch ist es so, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint es nicht Freude, sondern Leid. Danach aber bringt sie Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Und das ist auch so bei uns in unserem Leben. Wenn wir unsere Kinder erziehen, merken wir, dass wir später Frieden und Gerechtigkeit zurückbekommen. Hatten mal so ein einschneidendes Erlebnis auch mit Aaron. Das war ja eh ein spezielles Kind. Soll nicht negativ gemeint sein. Auf jeden Fall, die hatten sich mal mit so einem, das gibt solche, wo man solche Clips, die man so ums beim Fahrradfahren so ums Bein so rummachen kann, so Clips so. Und das war aber aufgeplatzt und das war so innen drin, ist das ein ganz scharfes Ding ist, das da drin ist. So gebogen ist, dass man das auch so schön umklicken kann. Und das war so offen und damit hatten die sich da ein bisschen gestritten. Ich glaube, das war Katharina und Aaron oder was das damals war. Auch schon 20 Jahre her, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Und Aaron hatte hier einen Schnitt an der Lippe. Ja, genau, und der Schnitt hat einen relativ tiefen Schnitt. bin dann mit ihnen dann auch zum ersten Krankenhaus. Die haben gesagt, nee, da fahren sie mal in eine Kieferchirurgie. Die haben gleich gesehen, das wird nicht einfach, das wird kein Spaß. Und in der Kieferchirurgie, da hat er sich dann gleich so raufgebissen so und hat gesagt, nee, also dass er das nicht wollte, als die nur mit Spritze und Faden da ankamen, das zu nähen. Und dann sagte der Arzt, ja, da kann man halt nichts machen, da muss das eben so irgendwie zusammenwachsen über die nächsten Jahre. Das platzt immer wieder auf und so und gibt eine ganz hässliche Stelle hinterher. Ich sage, auch das ist nicht das Problem. Habe ich mich auf den Stuhl raufgesetzt, ihn so genommen und dann hat er schön ruhig gehalten. Ne? Weil immer wenn er zubeißt, dann beißt er nur auf seine eigenen Lippen. Ja? Und da war ja noch in der Verfassung, weiß nicht, 8, 9, 10, wo man ein Kind auch noch halten kann. Und da war auch alles gut. Die haben ihn dann gespritzt, haben ihn dann genäht da. Und das Interessante ist halt, wir waren zu Hause und irgendwie so 3 Stunden später, also ich war natürlich auch ziemlich fertig, also das war auch für mich irgendwie nicht alles so toll. 3 Stunden später kam man zu mir her und sagte, danke Papa. Also ich war echt, das war relativ schnell schon bei ihm gekommen. Also auch da, meistens wie gesagt, dauert es erst bis zur nächsten Generation, bis man merkt, dass Erziehung gut ist, aber manchmal geht es auch schneller. Also, und weil das so ist, schreibt hier der Schreiber, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Ja, wir sind strauchelnde Menschen. Ja, wir haben oft die Tendenz, uns fallen zu lassen und nach Untätigkeit zu trachten und keine Lust zu haben und so weiter und so fort. Ja, das ist damals so und das ist heute so. Da hat sich der Mensch nicht geändert. Aber weil das eben so ist, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht immer strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werdet. Und dann kommt noch dieser, mal wieder ein sehr unangenehmer Satz hier noch zum Schluss in 14, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Also wenn wir uns für Christus entschieden haben und dann unser Leben einfach so wie alle anderen Menschen weiterleben, dann ist der Verdacht nahe, dass wir auch samt der Welt verdammt werden. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Gehen wir nochmal zu Jesus zurück. Lukas 6, 26. Und hier sagt Jesus, wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. Denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. Denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Paulus führt das später noch aus. Ja, also sie werden sich Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ja, also auch in Gemeinden, dass man also das verkündigt wird, was gut gefällt, was viele gerne hören wollen. Eva fragte mich heute Morgen auf dem Herweg, als wir die ganzen Leute in Anzügen in Autos fahren, sahen heute Morgen schwarze Anzüge, weiße Hemden drunter, was denn heute Morgen los ist. Dann sagt ihr, ach ja, hier, Konfirmation ist heute. Und dann fragte mir Eva, was ist Konfirmation? Erklär mal, was Konfirmation ist. Hab dann etwas weiter ausgeholt, dass, wie gesagt, eben es nicht so wie gemacht wird, in der Bibel steht, sondern der Mensch sucht sich wieder eigene Wege. Ja? Also man tauft die Kinder, dann sind sie safe, ja, dann gibt man ihnen ein bisschen Glaubensunterricht, dann konfirmiert man sie, dann sind sie richtige Christen. Gut, dann kommt noch die Heirat und noch die Taufe, die Beerdigung dazu, klar. Aber anstatt den Weg Gottes zu gehen, mit Buße, Glaube, Taufe, ja, und Nachfolge, macht der Mensch wieder seine eigenen Sachen. Und genau darum geht es eben auch. Wir sollen eben uns davor hüten, wenn uns jeder... Ich habe so einen schönen Vers bei mir, einen schönen Zitat bei mir im Betriebsratszimmer aufgehängt. Wenn ich das zusammenbekomme. Sag du mir, wer dich lobt, und ich sag dir, was du falsch gemacht hast. Sag du mir, wer dich lobt, und ich sag dir, was du falsch gemacht hast. So heißt er genau. Also, wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Also Widerspruch sollte eher der Normalfall sein. Sicherlich werden wir auch hier und da mal spricht uns jemand Mut zu, das ist gar keine Frage, darum geht es auch hier nicht. Aber wenn jeder uns nur lobt, dann sollten wir uns Gedanken machen. Ich hatte vorhin schon mal die... Einmal gehen wir zu Matthäus 5 nochmal eben rüber. Matthäus 5, 10 bis 12. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also sozusagen die Gegenstelle dazu. Ja, selig sind wir, wenn wir verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, weil wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, weil wir das Falsche falsch nennen und das Richtige richtig nennen. Gerechtigkeit. Denen ist das Himmelreich versprochen. Ja, und wenn die Menschen Schlechtes über uns reden, uns verfolgen, also Übles über uns reden, Schlechtes über uns reden, wenn sie dann damit lügen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. An dieser Stelle habe ich mich gerade ein bisschen mehr zu beschäftigen und es fällt mir so schwer, das alles in die Ewigkeit zu projizieren, sozusagen. Einfach nur fröhlich und getrost zu sein, dass es letztendlich um den Himmel geht und nicht auf das Leben hier auf Erden. Hier gilt es, Gerechtigkeit zu üben und dem Herrn wohlgefällig zu sein. Ja, der Mann vom Kreuz führt immer zum Kreuz. Der natürliche Mensch versucht natürlich, Leiden zu verhindern, Leiden zu vermeiden. Und das ist auch grundsätzlich unserer Natur her gemäß, ein bequemes Leben zu leben. Ich hatte das vorhin schon angesprochen. Am liebsten sich eine Karte holen und gleich hier bleiben. Ja, aber wir wollen mit Widerspruch trainieren, wir wollen mit Widerspruch umgehen und eben nicht sein, unseren natürlichen Menschen leben, sondern wollen Christus leben. Komme ich jetzt nochmal auf die Geschichte im Gethsemane, Matthäus 26, 39. Matthäus 26, 39. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht ich, wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist ja auch eine gute Losung für unser Leben. Wir möchten eigentlich Leiden vermeiden. Wir möchten eigentlich auch lieber unangenehme Situationen vermeiden. Aber letztendlich wollen wir das tun, was der Herr sagt. Wir wissen, dass es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an Jesus vorüberging, denn sonst hätte es für uns keine Rettung gegeben. Denn mit Menschen werken, mit Menschenhänden werken oder mit wir wollen uns mal ein bisschen bemühen, besser zu sein, das reicht nicht weit hin. Jeder, der sich selber kennt, weiß, das reicht mal gerade von jetzt bis Mittag. Oder jemand, der seine Zigarette noch im Mund hat, sagt, ich höre morgen auf zu rauchen. Ist klar. Ist klar. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und so können wir uns freuen an diesem Morgen, wenn wir das Abendmahl miteinander genommen haben, als Menschen, die es nötig haben, Vergebung zu empfangen. Die schwachen Herzens sind, schwacher Beine sind, deren Knöchel nicht allzu stark sind. Man könnte natürlich auch sagen, ist das nicht alles ein bisschen hochtrabend sozusagen, uns mit Jesus zu vergleichen, so direkt Jesus auf uns wirken zu lassen. Hören wir vielleicht mal Paulus dazu, Römer 8, 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Aha. Also, ich hätte gesagt, keine guten Nachrichten, aber doch gute Nachrichten. Also, wenn er uns berufen hat in seine Nachfolge, so hat er uns dazu vorherbestimmt, dass wir dem Bild seines Sohnes gleich werden sollen. Jesus ähnlicher werden und er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Da kommt so ein schöner Wortspiel danach, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Er ist das. Er ist das, der alles tut. Und wenn wir uns ihm anbefehlen, unserem treuen Schöpfer, dann sind wir auf der richtigen Spur, auf dem richtigen Weg. Nicht die Werke tun zuerst, sondern uns ihm anbefehlen. Wobei nicht gute Werke nicht schlechtes sind, nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Aber es geht darum, er ist derjenige, der uns vorherbestimmt hat. Er ist derjenige, der uns berufen hat. Er ist derjenige, der uns gerecht gemacht hat. Er ist derjenige, der uns verherrlicht hat und auch noch verherrlichen wird. Gehen ein paar Verse zurück zu Römer 5. Ja, Paulus geht noch einen Schritt weiter. Gut, dass er am Ende mal sagt, ich habe so keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Das können wir gut verstehen. Aber trotzdem, das Maß aller Dinge ist Christus und Paulus, ein Bruder, der uns vorangegangen ist. Also, Römer 5, 3 bis 5. Nicht aber alleine das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also so ein Aufbau. Man muss ja schon verrückt sein, um sich der Bedrängnisse zu rühmen oder sich darüber zu freuen. Aber letztendlich ist es das, wo wir eine Menge dran zu lernen haben in unserem Leben noch. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Also wenn wir bedrängt worden sind von Menschen, vielleicht verspottet, wir wissen, dass ihnen noch viel Schlimmeres widerfahren ist, dem Paulus. Er ist sogar körperlich geschlagen worden und wollte ihn umbringen, Schiffbruch und so weiter. Aber er sagt jetzt hier, weil er weiß, dass das Geduld bringt. Wer spricht heute noch von Geduld? Ja, oder was sagt Spurgeon? Ein Gramm Geduld ist besser als ein Kilo. Komm gerade nicht drauf. Naja, aber Geduld, geduldig sein mit anderen Menschen, nicht nur mit seinen Kindern geduldig sein, mit anderen Menschen auch geduldig sein. Ich denke, da haben wir alle eine Menge zu lernen. Und hier gibt es jetzt den Schlüssel dazu. Ja, wenn wir die Bedrängnisse unseres Lebens akzeptieren und vielleicht noch sagen, das ist gut, dass der Herr mich gezüchtigt hat, bringt das Geduld. Das bringt dann wiederum Bewährung. Wir werden dann bewährt, also dass wir beim nächsten Mal etwas besser schaffen als beim letzten Mal. Dass wir also nicht immer wieder vorne anfangen müssen, ne? Immer wieder auf Start gehen müssen, so wie bei vielen Spielen. Ne? Wird man rausgeschmissen und muss wieder vorne anfangen. Mensch, ärgere dich nicht. Ja, man fängt immer wieder von vorne an, räumt aber das ganze Spielbrett ab und alle vier sind wieder im Haus und man kann wieder von vorne anfangen. Nein, nein. So soll es bei uns Christen nicht sein. Sondern wir sollen ja weiterkommen, weitergehen, in der Heiligung wachsen. Und deswegen eben auch Bewährung Und dann kommt als Endes dann Hoffnung. Und das wieder das, wovon wir auch gesungen haben, das Positive, das, was wir alle unbedingt haben wollen. Aber der Weg dahin oder eben auch die beiden Seiten der Medaille oder beiden Seiten der Erde. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Daran mangelt es uns so oft, mangelt es auch mir so oft, ja, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen wirklich die Früchte bringt, die soll. Aber Leiden, Prüfung, Widerspruch. Zum Schluss gehe ich noch zu 2. Korinther 6. Einer meiner Lieblingsverse. Gut, mein echter Lieblingsvers ist ja Judasbrief. Der, der euch vor dem Straucheln behüten kann. Das ist natürlich mein erster Lieblingsvers, aber das ist so der Abschnitt, den ich auch sehr gerne mag. 2. Korinther 6, die Verse 4 bis 10. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnis, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Hatte da Eva so eine Geschichte vorgelesen, ich weiß nicht, wer die kennt von euch, ein Maler, also der hat immer Kunstwerke gesammelt, also nicht selber Maler, also Kunstwerke gesammelt hat er immer, auch so Van Gogh und hast du nicht gesehen, hat sein ganzes Geld darin investiert und sein Sohn war dann irgendwann auch so, dass er die ganz toll fand und so diese Sachen, wurde zum Krieg eingezogen, der Sohn, und ist dann dort umgekommen, wo er einem anderen geholfen hat. Und nun ist dieser alte Mann, also der war auch dann verwitwet schon, also da hat auch keine Erben gehabt. Und irgendwann ist er dann auch verstorben halt und dann sollte eine Auktion stattfinden nach seiner Beerdigung dann, wo die ganzen Kunstwerke dann versteigert werden sollten. Und die ganze Präsenz der Welt war dann da, um sich die besten Stücke da zu sichern. Man schätzte das auf mehrere Millionen Euro. Und dann sollte aber zuerst das Bild des Sohnes versteigert werden. Und keiner wollte das. Und die haben gesagt, Mensch, lass uns mal mit den richtigen Sachen hier anfangen. Wir wollen nicht hier das Bild von dem Sohn haben. Und dann irgendwann sagt ein Nachbar dann, naja gut, ich kauf's, ist egal, ich biete $10 oder 10 Euro dafür. Und wollte auch keiner mehr bieten, hat er dann für $10 bekommen, das Bild. Und dann war die Versteigerung zu Ende. Das im Testament stand, wer den Sohn kauft, bekommt den ganzen Rest dazu. Wer den Sohn hat, hat alles. Und wer den Sohn nicht hat, hat nichts. In dem Wort der Gerechtigkeit, mit den Waffen zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als sie, die nichts haben und doch alles haben. Ich möchte noch zwei Brüder bitten, mit uns zu beten.
Großer Gott, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir für das Großartigste, was es auf der Welt gibt, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Wir danken dir für die Hoffnung, die wir dadurch haben. Und danke für das Wort, was wir gehört haben, all die vielen guten Ermahnungen auch, dass wir in den Bedrängnissen, die wir erleben, uns zu dir hinwenden und Hoffnung haben können. Dass Bedrängnisse durch das Ausharren, Bewährung und letztendlich zur Hoffnung hinführen. Und wie wir gehört haben, ja, das ist etwas, was wir oftmals am liebsten vermeiden wollen. Wir wollen lernen, was du für uns möchtest und uns zu dir hinwenden. Und auf dich vertrauen, dass du immer wieder Kraft, Trost und eben diese Hoffnung schenken.